Bücherstunde.
Herzlich willkommen zur Bücherstunde Februar 2026.
Die 61.
Die 61. Mhm. Können wir jetzt mal dazu sagen, Ralf Kuttke
und Katja Müller.
Heute 5 Titel, wie immer. Ich stelle die kurz vor. Das erste Buch von Katja Früh heißt Vielleicht ist Liebe so. Das zweite Buch Annette Kröschner, Schwebende Lasten. Das dritte Jacqueline Kornmüller, 6049. Julia R. Kelly, Das Geschenk des Meeres. Und Sarah Harman, All the Other Mothers Hate Me.
Ja.
Ist auf Englisch geblieben, der Titel. Der Verlag hat sich was dabei gedacht.
Das Buch ist Deutsch.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Mein erstes Buch ist von Katja Früh, Vielleicht ist die Liebe so. Die Schweizer Regisseurin bei Diogenes erschienen, das sei mal noch gesagt, 300 Seiten. Die Schweizerin Katja Früh wurde 1953 geboren, ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und das ist ihr erster Roman, ein Debüt mit 72 Jahren.
Wow, das ist ja noch alles offen.
Genau. Und aufgefallen ist mir eigentlich das Buch in einer Rezension durch dieses wirklich komplett absurde Setting. Also, die Mutter, weit über 70, schlürft genüsslich ihre Suppe und eröffnet der Tochter, dass sie am 18. Februar um 11 Uhr zu ihr kommen muss. Das wird nämlich der Zeitpunkt ihres Ablebens sein. Anja, die Tochter, kann gerade noch stottern, da kann ich nicht, da haben wir immer ein wichtiges Meeting. Und die Mutter sagt so, ziemlich trocken, aber weißt du, du kannst mit Sicherheit 10 Minuten früher gehen, wenn du sagst, dass deine eigene Mutter sterben wird. Also ich meine, ist doch komplett schräg. Ja, boah, jetzt weiß man überhaupt nicht, was einen so richtig erwartet. Und gut. Wichtig zu wissen ist, dass die Mutter mit Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation ihren eigenen Todeszeitpunkt festgelegt hat. Und sie ist nicht todkrank, nein. Also, sie will einfach selbst beim Sterben nicht die Kontrolle verlieren. Und in der Schweiz scheint das also alles möglich zu sein. Nach dieser Info braucht die Tochter erstmal eine Beruhigungstablette. Die hat ihr der Psychiater verordnet. Genau für solche Notsituationen. Denn die Mutter ist tatsächlich auch der Grund, weswegen sie in Therapie sein muss. Also wieder mal eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ne? Ja, irgendwie komme ich da immer drauf. Also Anja ist Mitte 40, lebt allein und sie hat es immer schon schwer gehabt mit ihrer Mutter. Ihr Vater war ein berühmter Dirigent, in dessen Licht sich die Mutter sonnte, bis er alkoholkrank und tablettenabhängig nicht mehr arbeiten konnte und ziemlich früh starb. Und für Anja hatten die Eltern weder in ihrer erfolgreichen noch in ihrer Krankenphase Zeit. Und das war eigentlich so die Rückblicke immer eher traurig. Sie ist eigentlich Schauspielerin. Das ist sie geworden, weil das der Traum der Mutter war. Und so richtig glücklich war sie nie am Theater. Und dann kam es zu einem Zwischenfall. Und ja, da hat sie den Schauspielerberuf hingeworfen und kellnert nun in einer kleinen Bar. Zitat: Diesen Druck, diese Schuld habe ich eigentlich schon immer gespürt. Wenn sie mich nur ansah, fühlte ich mich schlecht. Ihre wässrigen blauen Augen warfen mir meine Existenz vor. Als ich am Theater war, wurde es etwas besser. Ich hatte einen Beruf, den sie billigte und wegen dem sie auf ihre Weise stolz auf mich war, was mir trotz allem gut tat. Obwohl sie mir nie Komplimente machte oder ihr Wohlwollen ausdrückte, wusste ich, dass sie in ihrem Umfeld mit mir angab. Wie es mir ging, interessierte sie überhaupt nicht. Nur, ob ich Erfolg hatte. Und dann ging es auch schon weiter. Man hat gar nichts lesen können über die Premiere, meinte sie anklagend. Es war doch wohl hoffentlich ein Erfolg. Es war in Ordnung, sagte ich. So. Es muss zumindest toll für dich sein, mit so guten Schauspielern arbeiten zu können, sagte sie herablassend. Mama, ich spiele die Hauptrolle. Vielleicht ist es für die anderen toll, mit mir zu arbeiten. Meine Mutter war aufgekratzt, unterhielt sich mit einem Schauspielkollegen, machte ihm Komplimente, obwohl sie ihn gar nicht hat spielen sehen. Der Kollege ließe sich gerne gefallen, mir war es peinlich genug. Anja weiß gar nicht, wie gut sie es hat. Ich meine, eine Hauptrolle, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ist denn jemand ausgefallen? Zitat Ende. Also so viel Bösartigkeit, es wirklich... Es nimmt einem beim Lesen die Luft, ja. Also diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sie ahnt es, ist unfassbar schwierig. Und das hier ist nur ein einziges Beispiel. Da gibt es ganz viele davon im Buch und was die alles aushalten musste, die Anja in ihrem Leben. In Interviews erzählt die Autorin, dass die Geschichte so ziemlich ihre eigene ist. Und das macht es schon wirklich, naja, schwierig und macht einen nachdenklich. Auch ihre Mutter hat einen selbstbestimmten Tod gewählt und trotzdem gelingt es ihr mit ganz viel Komik und Wortwitz und so viel Leichtigkeit zu erzählen. Also klar, Spannungsbogen ergibt sich daraus, ob die Mutter nun den Plan durchzieht und wie es der Tochter damit geht und auch wie das überhaupt so weit gekommen ist. Neben dem Spannungsfeld Mutter-Tochter lädt das Buch ein, über das Thema selbstbestimmtes Sterben nachzudenken. Ein Zitat auch nochmal aus dem Buch. Ich glaube, dass das immer häufiger als Lösung genutzt werden wird, weil wir immer länger leben und weil uns die Lebensfreude und der Sinn abhanden gekommen ist in den späteren Jahren. Ist, glaube ich, wenn man mal so guckt, auch tatsächlich was Wahres dran. Ja, also für alle, die nicht zurückschrecken bei diesem Thema und für alle, die eine starke Mutter-Tochter-Geschichte lesen wollen.
Ja, wir haben das Glück, es gibt auch ein Hörbuch.
Die Ogenes halt.
Ja, und daraus hören wir mal einen kleinen Ausschnitt.
Der Januar schlich dahin, wie er es immer tut. Und wenn ich keinen Dienst in der Bar hatte, lag ich im Bett. Der steingraue Himmel und die Kälte erlaubten mir wenigstens das Zuhausebleiben. Im Frühling ist das schwerer wegen des allgemeinen Glücksdrucks. An einem Abend kam Carlos in die Bar und ich habe mich gefreut und zugleich bemerkt, dass ich alles wieder falsch deute. Er trank mehrere Gläser Sauvignon Blanc, die er braucht, um reden zu können. Und dann redete er. Über sein Drehbuch und nochmal über sein Drehbuch und nochmal über sein Drehbuch. Irgendwo ist ein Haken im Plot. Ich habe jetzt den ganzen Anfang neu geschrieben. Die Idioten vom Fernsehen haben das angeregt. Aber ich glaube, sie verstehen es einfach nicht oder wollen mich hinhalten. Diese Kriterien, du glaubst es nicht, die verstehen gar nichts. Ich meine, auch die Figuren sind denen zu wenig sympathisch. Das musst du dir mal vorstellen, wie dumm ist das denn? Dabei machen die meisten Sender jetzt auf düster, kopieren die Skandinavier, aber nicht mal das verstehen die hier.
Mein erstes Hörbuch ist von Annette Gröschner, 1964 in Magdeburg geboren. Da spielt auch ein großer Teil der Geschichte. Lebt allerdings seit 1983 schon als Schriftstellerin in Berlin. Sie ist jetzt kein Neuling als Autorin, sie hat schon einiges geschrieben und sehr bekannt wurde sie kürzlich zusammen mit Peggy Mädler und Wenke Seemann mit dem Bestseller Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat, 2024 erschienen. Sie ist auch mehrfach ausgezeichnet worden für ihre Werke. Das Buch heißt Schwebende Lasten. C.H. Beck Verlag, 282 Seiten, beziehungsweise Hörbuch 7 Stunden 35 Minuten, gelesen von Michaela Winterstein. Das Buch hat mich fasziniert. Also ich war wirklich immer, ich habe immer darauf gewartet, weiterhören. Das ist so schön geschrieben. Es geht um den Lebensweg einer Frau, die zu Beginn des Ersten Weltkriegs geboren wurde. Und ihr ganzes Leben wird in diesem Buch beleuchtet, was sie alles durchgemacht hat mit ihrer Familie. Bis heute, kann man eben fast heute, ja, in die Neuzeit, sage ich mal, nach der Wende, nenne ich mal jetzt schon mal heute, es war jetzt nicht 2026, aber sie hat also relativ lange gelebt, aber sie hat ein wirklich hartes Leben gehabt. Die Frau heißt Hanna Krause im Buch. Und schon zu Beginn des Buches steht eigentlich in 2, 3 Sätzen alles zusammengefasst. Ich lese mal vor. Dies ist die Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause, die 2 Revolutionen, 2 Diktaturen, 1 Aufstand, 2 Weltkriege und 2 Niederlagen, 2 Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt hat, die bis auf ein paar Monate in Berlin der frühen 30er Jahre nie aus Magdeburg herauskam. 6 Kinder geboren hat und 2 davon nicht begraben konnte, was ihr nahe ging bis zum Lebensende. Das ist das Buch in Kurzfassung. Aber ja, Spaß beiseite. Ein paar Details soll es doch noch geben. Es ist ein Kritiker hat geschrieben, ein herausragendes Leseerlebnis, kann ich nur bestätigen, mit dem Annette Gröschner demonstriert, was lebendiges Erzählen ausmacht. Sie beschreibt diese Frau und die ganze Familie so intensiv, dass man so richtig sich die Personen vorstellen kann. Und das ist ja eigentlich das A und O von einem guten Roman, meiner Meinung nach. Und es geht los. Wie gesagt, das Leben Hannah Krauses beginnt kurz vorm Ersten Weltkrieg. Sie lebt ohne Vater als kleines Mädchen im sogenannten Knattergebirge, nennen die das. Das ist damals ein Armenviertel in Magdeburg im Schatten der Johanniskirche. Dort lebt sie also als Kind. Als Blumenbinderin später unterstützt sie ihre Halbschwester Rose, die dort einen Blumenladen aufmacht, und sie hilft dann immer mit im Geschäft und entdeckt an sich das Talent, Blumen zu binden, schöne Sträuße zu komponieren, kann man ja sagen. Und es ist immer das Richtige zusammenzustellen, sodass die Halbschwester so ein bisschen neidisch wird, weil die das nicht so gut kann. Und sie lernt auch relativ früh dann ihren späteren Mann Karl kennen und macht dann tatsächlich später als Blumenbinderin einen eigenen Laden auf. Das war ihr großer Traum. Und sie bekommt insgesamt 6 Kinder, relativ 1933, glaube ich, das erste Kind geboren. Sie arbeitet im Blumenladen, aber die 30er Jahre, man kann sich das vorstellen, nicht so die super Zeiten dann. Ende der 30er wird es immer schwieriger für sie, und dann, als der Krieg ausbricht, kaufen die Leute keine Blumen mehr oder wenig. Ne? Die haben alle nicht mehr genug Geld und es gibt immer mehr Todesfälle in den Familien, und sie hat dann auch richtige Probleme wirtschaftlich zu überleben mit diesem Blumenladen, bis sie es schließlich aufgeben muss. Tja, sie sucht sich dann neue Arbeit. Es gibt ständig Geldsorgen. Ihre Kinder müssen versorgt werden. Dann werden sie ausgebombt, müssen sich eine neue Wohnung suchen. Also es ist immer, gibt es neue Probleme, aber sie hat immer irgendwie eine Lösung, oder sie sucht eine Lösung. Der Mann ist mehr so ein bisschen passiv, würde ich sagen. Und ihm passiert dann auch ein Unglück. Sie arbeiten dann in einer Gießerei in Magdeburg und der Mann verliert ein Bein beim Arbeitsunfall. Und richtig bösartig munkeln dann so die anderen, das hat er bestimmt mit Absicht gemacht, dass er nicht an die Front muss. So Sprüche geisterten dann rum, was sie natürlich auch mitbekommen hat, und sie musste das irgendwie wegstecken und sich dann faktisch als Alleinverdienende um diese Familie mit Mann und Kindern kümmern. Also das Leben wird im Detail da beschrieben, es ist richtig, also hart wirklich, und sie ist ja nur kein Einzelfall. Typisch vielleicht für viele Familien im Laufe der Zeit und damals auch. Sie kümmert sich um alles, verliert, wie gesagt, im Laufe ihres Lebens sogar 2 Kinder. Dann nach dem Krieg steht wieder die Frage, was mache ich jetzt? Welche Arbeit kann ich jetzt annehmen? Und sie geht tatsächlich in diesem Betrieb, in dieser Gießerei, dann auch arbeiten. Und sie hat irgendwie die Möglichkeit, Kranführerin zu werden. Das muss man sich so vorstellen, eine große Gießerei, da fährt so ein Kran, da hebt diese großen Gefäße mit flüssigem Metall hoch und muss ganz vorsichtig dann zu einem anderen Ort in der Halle fahren und den mit ganz viel Fingerspitzengefühl wieder runterlassen, ankippen. Und also man braucht unheimlich Gefühl, und am Anfang natürlich die Männer, wie es so ist, lächeln und denken, das schafft die nie. Aber Pustekuchen, die war eine dann der Besten, war ja klar, denn sie hat sich da wirklich engagiert und alle Mühe gegeben und wollte den Männern mal zeigen, von wegen, eine Frau kann das nicht. Und sie hat dann eben zum Beispiel auch, sie hatte keine Kinderbetreuung, hat dann ihre kleinen Kinder mit in die Krankabine hochgenommen, die dann da mit drin saßen und sich das dann mit angeschaut haben. Und die hat immer irgendwie einen Weg gefunden, dass es eben weitergeht. Nach dem Krieg, wie gesagt, fährt sie dann einige Jahre auf diesem Kran. Aber ihre Liebe zur Blumenbinderei, die verliert sie nie. Und sie findet auch einen Weg, wie sie da wieder sich beschäftigen kann. Ich will es nicht alles verraten, aber es ist im Grunde so, dass sie dann eben auch älter wird und in einem Neubaugebiet wohnt. Der Mann ist dann auch irgendwann nicht mehr da. Und die Kinder sind aber immer, sind stolz auf ihre Mama und versuchen dann auch, wenn sie älter wird, viel mit ihr zu unternehmen. Das ist dann der Dank, den sie zurückgeben an ihre Mutter, die sich immer so engagiert gekümmert hat. Ja, also ich finde, ein ganz großartiges Buch, als Hörbuch auch wunderschön vorgelesen. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt davon.
Hatte sie wenigstens das Datum korrekt geschrieben? Sie holte die Karte aus der Handtasche und sah, dass dort 3.1.32 stand. Sie überlegte, ob sie aus der 2 eine 3 machen sollte, aber dann würde der Fehler ihrer Schwester wahrscheinlich erst recht auffallen. Früher hatte Hannah immer eine Kopfnuss bekommen, wenn sie im Januar das Datum auf den Lieferscheinen korrigieren musste. Rose schimpfte jedes Mal. Warum ließ sie Hannah überhaupt noch in die Schule gehen, wenn sie nicht mal das Datum richtig schreiben konnte? Rose fiel es selbst schwer. Deswegen war Hannah seit ihrem 12. Lebensjahr für den Schreibkram im Laden zuständig gewesen. Manchmal fragte sie sich, ob Rose überhaupt je richtig schreiben gelernt hatte. Als Königin der Blumen, wie ihr Mann Walter sie nannte, mit einem Geschäft gleich neben der Landesfrauenklinik, hatte sie es nicht nötig.
So, mein nächstes Buch ist von Jacqueline Kornmüller, 6/49, ist bei Galliani Berlin erschienen, 223 Seiten. Ja, gerade jetzt so in der Zeit der schlechten Nachrichten braucht man mal was Gutes fürs Herz und Seele. Ich bin durch Zufall wirklich auf dieses Buch gestoßen und habe es eigentlich wegen des Titels dann in die Hand genommen und bin begeistert. Ja, also für mich gehört es zu den Büchern wie die von Mariana Lecky zum Beispiel, bei denen einem einfach beim Lesen das Herz aufgeht. Ja, kann man nicht anders sagen. Jacqueline Kornmüller wurde 1961 in Garmisch-Partenkirchen geboren, ist inzwischen eine wirklich äußerst erfolgreiche Theaterregisseurin. Das ist ihr zweiter Roman, autofiktional, sehr persönlich, denn es geht um ihre Großmutter Lina. Lina wurde 1911 geboren, wie meine Großmutter übrigens. Vielleicht bin ich auch deshalb so neugierig auf das Buch. Ja, hier mein Zitat. Meine Großmutter war eine leidenschaftliche Lottospielerin. Das ist begründet in der Tatsache, dass sie als Kind eine Art von Armut erlebte, die so bitter war, dass sie noch am Ende ihres Lebens zu mir sagte, so eine Armut, wie ich sie als Kind erlebt habe, gehört verboten. Kein Wunder, dass sie Zeit ihres Lebens alles tat, um diese anfängliche Armut zu überwinden. In 49 kurzen Episoden, ja, 49, Lottozahlen, wird ihre Lebensgeschichte aus Sicht der Enkelin erzählt. Es wird ein Bogen gespannt von ihrem ersten Arbeitsplatz als 13-Jährige in den 1920er Jahren in einer Bahnhofsrestauration über eine Stelle als Kupferwäscherin im berühmten Münchner Regina Palasthotel, bis sie es schafft, sich hochzuarbeiten, Besitzerin eines kleinen Hotels, das Amalie in Garmisch-Partenkirchen, zu werden. Das Hotel und seine Gäste sind ihr Leben. Wie hat sie das geschafft? Schicksal, Glück? Zu ihrer Enkelin sagt sie immer, nimm dein Glück in die Hand. Und genau das hat Lina getan. Eine ganz leise Geschichte erzählt, voller Wärme und Liebe zum Detail. Lina ist stark, voller Energie und unermüdlich. Nur samstags nimmt sie sich Zeit für sich, Zeit für Lotto. Und sie weiß, dass sie irgendwann gewinnen wird. Wird sie? Lesen Sie selbst. Ja, man kann das Buch auch ein Erinnerungsbuch nennen. Es lädt ein, die eigene Geschichte zu reflektieren und erzählt auch immer wieder, wie wichtig es ist, sich auf seine eigenen Erinnerungen einzulassen. Hier mal ein bisschen längeres Zitat, aber es lässt sich nicht kürzen. Das ist einfach schön so. Es ist, als ob ich mit den Füßen in einem See stehe und langsam, ganz langsam Fische an mich heranschwimmen. Zunächst sind es nur kleinste, allerkleinste Erinnerungsfische, die an meine Füße stoßen und irgendetwas daran finden. Wenn ich ganz still stehe, wagen sich auch größere Fische an mich heran. Silberne Fische, die Vertrauen schöpfen. Wenn ich ihre zarten Berührungen aushalte, kommen noch größere Fische heran, halb so groß wie Forellen mindestens. Sie stupsen mich an und werden schon mal ein bisschen penetrant. Ich schaue auf die Wasseroberfläche und auch darunter. Manchmal glaube ich, weiter hinten und unten ein Wesen zu erspähen. Ein dicker Brocken, der da draußen schlummert und lauert und auf mich wartet. Ich begnüge mich vorerst mit den ersten Fischen. Der Brocken kann warten. Ich versuche mal mit einem Fuß eine zarte Bewegung. Aber die kleineren Erinnerungen sind schreckhaft. Kaum bewege ich mich, sind sie schon wieder weg. Stehe ich still, sind sie gleich wieder da. Ich spiele mit ihnen. Besonders nachts kommen die feinen Erinnerungen ganz nahe zu mir. Es ist, als ob der Schwarm, der mich umgibt, mir folgt. Gehe ich, folgt er mir nach. Ich bin Teil des Erinnerungsschwarms geworden. Gehe hierhin, gehe dahin. Immer sind die Erinnerungen jetzt dabei. Die Fähigkeit, mich frei im Erinnerungsraum zu bewegen, lässt mich inzwischen ungehindert Räume betreten und Schränke öffnen. Zitat Ende. Na, das ist ja auch so wirklich so ein Prozess. Ja, also für alle, die sich auf ihre Erinnerungen einlassen möchten, für alle, die eine besondere Großmutter hatten und für alle, die sich von einer Geschichte wärmen lassen wollen. Und nicht vergessen, nimm dein Glück in die Hand.
Ja, mein zweites Hörbuch ist ein Erstlingswerk der schottischen Autorin Julia R. Kelly, also Kelly wie die Kelly Family, 1968 geboren. Sie ist Englischlehrerin und Mutter von 5 Kindern. Sie lebt in Herefordshire und schätzt, seit sie im Rollstuhl sitzt, die Reisen, auf die uns das geschriebene Wort führen kann. Klar, sie schreibt aber auch ihr Debütroman, Das Geschenk des Meeres heißt das Buch, hat auf allen möglichen Listen gestanden für Preise und Auszeichnungen, wurde in 10 Sprachen übersetzt, hat 352 Seiten, wurde im Mare Verlag veröffentlicht und das Hörbuch im Argon Verlag 9 Stunden 36 von Astrid Kurs gelesen. Erschienen im Juli 2025, also ein gutes halbes Jahr ist es ja. Worum geht's? Skerry ist ein kleines Fischerdörfchen an der Küste Schottlands. Hier setzt Julia R. Kellys Erzählung im Winter des Jahres 1900 an, also geht ein ganzes Stückchen zurück, als der Fischer Joseph einen Fund macht, der ihn aus der Bahn wirft. Dem Tod nahe findet er einen Jungen, der am Fuß der Klippen angespült wurde. Als er ihn ins Dorf bringt, sorgt das für viel Aufsehen und löst besonders bei der Dorflehrerin Dorothy Erschütterung aus. Also das haben wir schon 2 Hauptpersonen, Joseph und Dorothy. Dorothy kam aus Edinburgh in diesen kleinen Ort als Lehrerin und sie hatte dann auch vollkommen falsche Vorstellungen. Sie dachte, ach, die Kinder im Dorf sind bestimmt ganz lieb, im Gegensatz zu denen in der Stadt, wie man das heute vielleicht auch annimmt, aber so war das nicht. Die waren ganz schön frech und haben dann sie schon mächtig geärgert. Da hatte sie schwer zu tun damit und hat immer an sich gezweifelt. Ja, nochmal zurück zu dieser Situation. Joseph geht mitten auf der Straße. Als sie erkennt, was er trägt, entfährt ihr ein Schrei wie von einem verletzten Tier. Josephs Gesicht ist bleich, er ist geschockt. Und Dorothy ist natürlich auch. Das Haar des Jungen auf seinen Armen ist dunkelsilbern. Wird es immer bezeichnet, die Farbe, der Körper schlaff, die Haut grau, er ist tropfnass, die Kleider kleben ihm am Körper und dann hört sie, wie die anderen Frauen nach Luft schnappen und sie spürt, wie sie sich zu ihr wenden. Mrs. Brown fasst sie mit ihrer rauen, roten Hand am Arm und Dorothy dreht sich um. Sie begreift, dass die Ladenbesitzerin, diese Mrs. Brown, ihren Namen sagt, aber in ihren Ohren ist nur Rauschen und sie hört einfach nichts. Sie hat es nur gesehen, der kleine Fuß steckt in einem braunen Stiefel und der andere ist nackt, blau und kalt und hängt herunter. Das schockt sie ja. Warum? Kommt gleich die Erklärung. Die Erschütterung von Dorothy und Joseph wird durch die Vorgeschichte plausibel, denn die erzählerische Ebene ist also immer im Wechsel. Die Autorin wechselt immer zurück und vor in, sagen wir mal, aus Blickwinkel der verschiedenen Personen. Das ist sehr schön gemacht. Jeder hat natürlich eine andere Geschichte, andere Erlebnisse und dann setzt sich das so mit Mosaiksteinchen die Geschichte nach und nach zusammen. So, jetzt die blendet dann also hier natürlich zurück. Denn eins war Dorothy selbst Mutter eines Kindes, das auf den Namen Moses hörte. Aber dieser kleine Junge starb, indem er vom Meer weggespült wurde, sozusagen in einem Sturm, war auf einmal der kleine Moses verschwunden. Und jetzt kommt dieser Joseph, muss man sich vorstellen, und bringt einen Jungen, die hat gedacht, das ist mein Sohn oder was? Da sah in ihren Augen dem eigenen Kind so ähnlich. Und das Verrückte war eben wegen diesem Schuh, was ich gerade gesagt habe, das war genau das Gleiche. Alles, was noch übrig war, war ein Schuh und der sah auch noch so aus wie der, den der Junge anhatte. Und dieser gleiche Joseph hat Dorothy damals den Schuh nach Hause gebracht, voller Beklemmung und traurig. Das ist das Einzige, was von ihrem kleinen Moses übrig geblieben ist. Und jetzt bringt er einen Jungen, der im ähnlichen Alter wie ihr eigener Sohn war. Also ganz verrückt. Der Sohn ist verschwunden und nach Jahren, sie weiß natürlich, das kann nicht mein Sohn sein, das ist viel zu lange her, oder er wäre ja jetzt schon viel älter. Aber trotzdem, sie ist erschüttert und die Erinnerungen holen sie dort ein. Der Junge wird in das Haus des Pfarrers gebracht, wie das damals auch so üblich war. Alles erstmal spielt sich beim Pfarrer ab. Und Dorothy kämpft und ringt mit sich, ob sie da jetzt hingeht oder was sie so macht. Sie geht hin und fragt, ob sie ein bisschen helfen kann. Erst haben sie ein bisschen abgewimmelt. Und dann haben sie aber überlegt, Mensch, die Dorothy ist alleine, warum eigentlich nicht? Sie nimmt den Jungen mit nach Hause und kümmert sich um ihn. Und das ist dann natürlich ein wesentlicher Inhalt dieses Buches, wie sie den Jungen, sagen wir mal, betreut und sich dem Jungen nähert, der Junge sich ihr nähert und es entwickelt sich eine sehr enge Bindung. Und man kommt auch im Laufe der Geschichte dahinter, dieser Joseph und die Dorothy, die sind damals ja, fast ein Liebespaar geworden. Jedenfalls haben sie sich geliebt und durch unglückliche Verhaltensweisen sind sie aber nie zusammengekommen. Das ist auch so ein wesentlicher Punkt dieser Geschichte, durch Missverständnisse. Aber sie irgendwie hängen doch aneinander, aber dann reden sie wieder nicht miteinander, weil sie irgendwie eingeschnappt waren. Eigentlich ja, eine schade, eine tragische Geschichte zwischen den beiden auch. Und jetzt geht es eben darum, wer ist der Junge denn eigentlich? Und er spricht erstmal nicht. Und dann murmelt er irgendwelche Worte, die sie nicht versteht. Aber sie gibt sich hingebungsvoll der Pflege dieses Jungen hin und hat aber immer so im Hintergrund das Gefühl, naja, irgendwann werden sich die Eltern von dem Jungen finden, denn der Pfarrer hat alles in die Wege geleitet, damals, wie man so macht, und er telegrafiert in die Hauptstadt und man hat dann natürlich die Suche gestartet, wo dieser Junge wohl herkommen könnte und wer vielleicht die Eltern sein könnten, die ein Kind vermissen durch einen Unglücksfall. Und sie hat dann immer so diesen Druck im Hintergrund, ja, eines Tages werden sie ihn mir bestimmt wieder wegnehmen. Dann gibt es die Geschichte aus der Sicht anderer Personen, wie gesagt, im Roman eine andere Frau, Agnes, war auch immer scharf auf den Joseph und hat alles versucht, da einen Keil zwischen die Dorothy und den Joseph zu treiben und so weiter und so fort, wird das alles so beschrieben. Die Leute kommen sich näher und es ist eine sehr, ja, tiefgründig geschriebene und sehr faszinierend geschriebene Geschichte. Es ist fast wie ein Krimi, man will immer weiter lesen oder hören und wissen, was jetzt noch passiert und was die Leute gemacht haben und wieso das so und so ist. Also ich war richtig fasziniert, das als Erstlingswerk ein ganz großer Wurf, meiner Meinung nach, dieses Buch. Und auch wunderschön im Hörbuch, in der Hörbuchvariante gesprochen von Astrid Kors, wie gesagt. Wir hören jetzt aus dem Hörbuch mal ein kleines Stück.
Dorothy. Begierig darauf, heim zu ihren Öfen und Töpfen zurückzukehren, drängen sich die Frauen in Mrs. Browns Laden. Schmutziger Schneematsch dringt durch den Schlitz unter der Tür und der Wind ist noch scharf vom Sturm. Wie üblich beachtet Dorothy das Auf und Ab der Stimmen am Tresen nicht. Erst die Stille lässt sie aufmerken. Ihr Korb ist noch fast leer, nur ein paar Kartoffeln und Zwiebeln. Sie blickt auf, sieht, wie sich alle am Schaufenster drängen, und mit einem Mal überkommt sie ein merkwürdiges Gefühl. Die Härchen auf ihren Armen richten sich auf. Ihr läuft ein kalter Schauer über den Rücken, und sie stellt ihren Korb ab und geht ebenfalls zum Fenster. Sie wischt ein Stück der beschlagenen Scheibe frei und späht hinaus. Schneeregen setzt sich zwischen das Kopfsteinpflaster und der Himmel ist bleigrau.
Jetzt kommt von Sarah, lass mal das Mikro herholen, von Sarah Harmon, All the Other Mothers Hate Me. Bei Blanvalet erschienen 460 Seiten. Ja, das war ja jetzt ein ganz besonderes Lesevergnügen. Jetzt hatte ich ja auch ein bisschen auch ernsthaftere Bücher vorgestellt. Also jetzt kommt was Schönes. Chaotisch, bissig, spannend, voller unerwarteter Wendungen. Und ja, ich bin durch eine Empfehlung auf das Buch gekommen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich hätte ich es sonst von alleine nicht unbedingt ausgewählt mit dem englischen Titel und naja. Aber zum Glück eigentlich wurde der Originaltitel beibehalten. Also in letzter Zeit gab es ja ein paar ziemlich unglückliche Übersetzungen. Der Titel, der trifft das. Ja, also Sarah Harmon ist Amerikanerin, lebt in England und war lange Auslandskorrespondentin für NBC. Das ist jetzt ihr erster Roman, der sofort in 17 Länder verkauft wurde. Ja, vielleicht macht man das heute auch so. Keine Ahnung, also ist schon erstaunlich. Ja, also die Hauptperson ist Florence, Ex-Party-Girl, Ex-Sängerin einer Girlband, chaotisch, flippig, stets pleite im teuren London. Viel Pech hat sie gehabt in ihrem Leben und unschöne Dinge erlebt. Ja, und in der Hoffnung, endlich wieder entdeckt zu werden, ist sie also mit der Pflege ihrer Nägel und ihrer Haare und mit sich selbst beschäftigt, wenn sie nicht gerade auf dem Sofa liegt und Serie guckt. Ja, kann sie alles machen, aber da gibt es noch Dylan. Dylan, ihren Sohn, 10 Jahre alt, so ein richtiger kleiner Nerd. Florence ist alleinerziehend, naja, natürlich irgendwie. Wenn Dylan nicht da wäre, würde sie wahrscheinlich gar nicht aufstehen. Zitat, Dylan rufe ich, aufstehen, du kommst noch zu spät. Mein Sohn taucht vollständig bekleidet samt St. Angeles Kappe und Schlips an meiner Zimmertür auf. Haha, sehr witzig, Mom. Er verdreht die Augen und drückt mir eine gekühlte Dose Red Bull in die Hand. Ich nehme einen Schluck. Sobald wir unser Morgenritual hinter uns haben, ziehe ich mir die warme Decke wieder über den Kopf. Ja. Dylan besucht eine teure, private Schule, so wie es in der Familie seines Vaters üblich ist. Und der bezahlt natürlich auch, ne? Klar. Florence hat nur das Problem, sich zwischen den Müttern behaupten zu müssen. Und da steckt das wirkliche Vergnügen beim Lesen des Buches. Und jede Mutter fühlt, was da läuft. Zitat. Na, wieder spät dran, Florence, gurrt Allegra beschwingt und pseudofreundlich. Ich blicke zu ihr auf. Heute trägt sie butterweiche Lederstiefel und eine grüne Barberjacke und eine über alles überstrahlende Selbstgerechtigkeit zur Schau. Als ich nicht reagiere, schürzt sie die Lippen und sagt übertrieben laut, »Du siehst heute so glamourös aus. Später noch Pläne?« Irgendwas an ihrem Tonfall sorgt dafür, dass ich mich fühle wie ein kleines Kind, das zum Direktor zitiert wurde, was sicher auch daran liegt, dass ich 10 Jahre jünger bin als all die anderen St. Angeles Mütter, von denen keine mit 20 ungeplant schwanger geworden ist. Zitat Ende. Florence ist und bleibt die Außenseiterin. Ja, und dann? Vermisst wird der 10-jährige Alfie Risby. Aber um ganz ehrlich zu sein, er ist ein kleines Arschloch, ist der erste Satz im Buch. Würde Florence also nicht ganz so berühren, wenn sie nicht Alfies Rucksack ausgerechnet in Dylans Zimmer gefunden hätte. Und ihr anfänglicher Verdacht, dass Dylan was damit zu tun hat, entwickelt sich zu einer panischen Angst. Florence muss was tun und schon dieser Entschluss passt eigentlich überhaupt nicht zu ihr. Aber sie wird rauskriegen, was passiert ist und Dylan schützen. Denn eines muss man ihr lassen, sie hat ein großes Herz und liebt ihren Sohn heiß und innig. Naja, Spannungsbogen ist klar, wo ist Alfie Risby? Und was war da los mit ihrer Girlband und wie hängt ihr Sohn Dylan damit drin, was ist überhaupt da passiert? Und in der zweiten Hälfte des Buches entwickelt es im Prinzip so eine Krimi-ähnliche Spannung. Vergnügliche Dialoge, ganz viel schwarzer Humor, wirklich Lesevergnügen. Aber auch eine ziemlich gute Beobachtung der englischen Gesellschaft. Und Florence wächst einem ans Herz, das verspreche ich, so putzig, wie das am Anfang war mit dem Red Bull. Und ich gedacht habe, Stehst du jetzt auf? So. Aber ja. Also ein Buch für alle, die sich auf die verrückte Florence einlassen wollen. Für alle, die etwas andere schräge Frauenfiguren mögen. Wirklich ein Lesevergnügen.
Eine Frage noch. Mhm. Angenommen, man hätte den Titel ins Deutsche übersetzt. Also sagen wir jetzt frei gesagt, alle anderen Mütter hassen mich.
Ja.
Ist das irgendwie, passt das?
Das passt schon.
Warum haben wir es nicht gemacht?
Das weiß ich nicht, aber neuerdings nimmt man dann irgendwie was ganz...
Ist blöd, finde ich, weil, guck mal, es gibt auch Leute, die nicht Englisch können.
Ja.
Die sind erstmal von dem, oder die denken, das ist ein englisches Buch. Englisch geschrieben.
Ja, das ist...
Und nehmen es gar nicht in die Hand.
Das ist die größte Hürde und ja, denke ich. Aber ich glaube schon, so die Zielgruppe kann Englisch und...
Die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Ja. Also besser so, als wieder irgend sowas... was weiß ich denn?
Die haben wir früher immer gesagt, die Genossen werden sich schon was dabei gedacht haben, wo sich keiner was erklären konnte. Ist da wahrscheinlich auch so.
Ja, aber ich glaube, dieser englische Titel zieht genau die Zielgruppe.
Dann haben wir doch die Lösung wahrscheinlich.
Würde ich jetzt so rein interpretieren. Wir könnten ja mal danach googeln.
Ach nee.
Aber genau, in dem Sinne.
das interessiert mich auch wieder nicht. Aber das Schöne ist, dass es ein Hörbuch gibt und da haben wir jetzt auch mal ein Stück.
Shepherd's Bush. Freitag, 7.48 Uhr. Draußen ist die Luft kalt und klar. Diese grässliche Zeit Mitte November, in der die Uhren bereits zurückgestellt sind, die Weihnachtsfeiern aber noch in weiter Ferne liegen. Dylan rennt vor mir her aus der Haustür. Sein Rucksack schlackert locker von seiner Schulter. Unser Nachbar, Mr. Forster, der oben erwähnte Aluminium-Doku-Fanboy, steht vor seinem Reihenhaus und sortiert Konservengläser in die entsprechende Tonne. Dylan winkt aufgeregt. Ich winde mich innerlich. Dass ein 76-jähriger Recycling-Prediger derzeit der beste Freund meines Sohnes ist, gefällt mir nicht. Und noch viel weniger gefällt mir, dass er Heimchen züchtet, damit Dylan seine Schildkröte füttern kann. Aber dieses Thema muss warten. »Ah, Florence«, ruft Mr. Foster, der von seiner Glassammlung aufblickt. »Haben Sie schon gesehen, dass...« »Wir haben es leider ein bisschen eilig«, rufe ich über die Schulter, ohne dabei langsamer zu werden.
Ich fasse nochmal zusammen, was haben wir heute vorgestellt. Von Katja Früh, »Vielleicht ist Liebe so«. Von Annette Gröschner, »Schwebende Lasten«. Von Jacqueline Kornmüller, »6 aus 49«. Von Julia R. Kelly, »Das Geschenk des Meeres« und von Sarah Harmon, »All the Other Mothers Hate Me«. Da haben wir unsere 5 Titel zusammen. Ich muss jetzt noch einen ganz heißen Tipp loswerden. Und zwar war ich am Wochenende im Kino.
Ich auch.
Du auch? Du gehst
Meyerhoff?
Ins Kino. Ja!
Ja!
Ganz stark.
Großartig.
Gehen Sie ins Kino. Die entsetzliche Lücke ist so fantastisch verfilmt. Ich kenne ja die Geschichte fast auswendig. Mhm. Das ist bei uns Familienkult. Mhm. Wir haben das in Urlaubsfahrten gehört. Und wir haben alle so gelacht, egal wie alt wir waren in der Familie. So köstlich, hatte ich ja schon mal vorgestellt, von ihm selbst gelesen. Das neue Buch von ihm, man kann auch in die Höhe fallen, gibt es jetzt auch als Hörbuch.
Ja, schön.
Endlich. Und ich habe es sogar gelesen, weil das Hörbuch noch nicht raus war.
Ja, stimmt, haben wir am Anfang. Hm.
Auch wieder von ihm eingelesen im Theater in verschiedenen Abständen. Das muss ich mir noch antun. Vielleicht auch mal wieder auf eine Urlaubsfahrt. Hm. Großartig, ich freue mich schon drauf. Aber die Verfilmung, ich war hin und her gerissen, wie man ein Buch so gut verfilmen kann.
Mhm.
Alle Dinge, an die ich mich oder an denen ich mich so gefreut habe und die wir uns immer wieder so als Spaßszenen erzählen, waren da drin irgendwie.
Ja.
Also richtig klasse gemacht.
Sonst ist es oft so, dass man enttäuscht ist, wenn man das Buch kennt. Und auch der erste Teil von dem Meyerhoff, der gab's, ist ja auch verfilmt worden. Genau. Mhm. Aber der Film ist wirklich großartig gewesen.
Finde ich auch. Mhm. Also ich war vollkommen begeistert.
Ja,
und dann ist ja so, man erwartet was und dann kommt irgendwas nicht. Dann fehlt eine Person. Dann ist eine Person völlig anders dargestellt.
Hm. Oder man versteht den Zusammenhang nicht so richtig dann.
Hm. Ich habe schon erlebt, damals die Krimis von Arne Dahl, wenn ich erinnere, da war ich ganz begeistert. Da war ein Hauptkommissar, das war so eine Schlüsselgestalt. Hm. Das Ding wurde verfilmt und der Hauptkommissar war eine Frau. Hm. Ich dachte,
So ist es auch bei Brunetti im Fernsehen.
Wie kommen die da drauf? Das kann nicht sein. Da bin ich schon irgendwie, irgendwas. Hm.
Also gehen Sie ins Kino.
Ja, ab ins Kino und viel Spaß beim Hören und Lesen der vorgestellten Bücher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Bücherstunde. Die Sendeverantwortung für diese Sendung trägt Ralf Kuttke.